Wir glauben es von ganzem Herzen, dass dies der Tag ist. Der Tag des Heils, der Tag der Gnade, die angenehme Zeit, in der wir leben dürfen und speziell die Gnade erfahren dürfen von Gott, über das informiert worden zu sein, was gegenwärtig in seinem Heilsplan aktuell ist und dass wir so auf den neuesten Stand gebracht worden sind. Es ist einfach Gnade, die wir nicht verdient haben. Wir haben es nicht gesucht. Es ist uns einfach in den Schoß gefallen. Bruder Ross hat die vergangenen Tage erwähnt. Ich darf das Gleiche sagen. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, solch herrliche Tage in Gemeinschaft mit so vielen Brüdern hier an dieser Stätte miterlebt zu haben. Wir spüren, dass wir enger miteinander verbunden sind, ja inniger mit dem Herrn und miteinander verbunden werden und dass wir einander besser verstehen, auch das Wort und den Herrn besser verstehen. Wir dürfen sicher sagen, dass wir nicht stehen geblieben sind, sondern geistlich vorwärts gehen durften durch die Gnade unseres Herrn. Ich meine, das Gleiche werden auch alle Brüder bezeugen können. Die meisten sind ja schon abgereist, nur noch wenige sind übrig geblieben. Und morgen werden wir speziell unseren Brüdern aus Saire die Möglichkeit geben, ein Zeugnis abzulegen von dem, was ihnen diese Tage bedeutet haben. Für uns, die wir das Wort verkündigen, bedeuten Tage der Belehrung und des Hineingehens in das Wort sehr viel. Und speziell, wenn wir innig wissen oder darauf warten, dass wir ein Herz und eine Seele sind und zum gleichen Glauben und der Erkenntnis kommen und die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Das ist wirklich unser aufrichtiger Wunsch, dass wir nicht nur sehen, sondern sehen, wie Gott es sieht. Nicht nur hören, sondern so hören, wie Gott es von uns gehört haben möchte. Auch die Bemerkung von Bruder Russ war herzlich und innig gemeint, dass wir nicht hier sind und uns langweilen, sondern bei der Sache sind, Gottes Wort als Gottes Wort hören, aufnehmen und glauben und dass wir Gott erleben. Ich denke da an unsere beiden Brüder, die mich im Büro schon besuchten, aus Saarbrücken wohl oder in der Nähe, mit dem innigen Wunsch in der ganzen Umgebung, das verlauten zu lassen, bekannt zu machen, was Gott in dieser Generation getan hat. Und ich glaube, es drängt uns alle, je länger, je mehr, unsere Generation wissen zu lassen, was der Herr getan hat. Es liegt uns wirklich allen auf dem Herzen und Gott wird uns dazu noch die Gelegenheit geben. Er wird diese Generation nicht richten, ohne eine Warnung vorher gegeben zu haben. Das ist immer so im Plan Gottes gewesen. Erst gibt er die Möglichkeit zu glauben, umzukehren, ihm zu folgen und zu dienen, und dann erst kommt das Gericht. So glauben wir, dass es auch in dieser Zeit geschehen wird. Gott hat Einzelne herausgerufen. Die Ernte wird noch eingebracht werden. Ich habe es hier des Öfteren schon gesagt, dass ich in der Tat davon überzeugt bin, dass die Ernte noch nicht eingebracht worden ist. Sie steht noch draußen. Dies sind Zeiten und Tage der Zubereitung, um dann, wenn es soweit ist, die Ernte einbringen zu können. Gott wird noch einmal die biblischen Wahrheiten auf den Leuchter stellen, noch einmal den Ruf erschallen lassen, ihr mein Volk, kommet heraus, rühret nichts Unreines an, sondert euch ab, so sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Im Römerbrief lesen wir ja, dass Gott zu allen Zeiten einen Überrest hatte, der nach der Gnadenauswahl selig geworden ist. Und auch in dieser Generation hat Gott einen Überrest, der herausgerufen wird, der zubereitet wird, um dann die Vollendung zu schauen. Seid ihr davon überzeugt, dass die Wiederkunft des Herrn noch in unserer Generation stattfinden wird? Seid ihr davon überzeugt? Wirklich von ganzem Herzen? Ich auch. Ich auch. Die Kritiker, und da haben wir zurzeit ja einen Spezialisten in der Bundesrepublik, der Bände geschrieben hat, die Kritiker haben nicht begriffen, dass auch das, was die neutestamentliche Zeitspanne betrifft, eben fast 2000 Jahre in der Zeit, als die Apostel lebten, noch vor ihnen waren. Und sie meinen, der Herr habe sich getäuscht, die Apostel haben sich geirrt, weil sie schon damals mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet haben. Sie haben sich nicht getäuscht, auch nicht geirrt. Sie mussten so schreiben, dass in der gesamten Gnadenzeit gepredigt werden kann. Sie mussten schon damals für uns, die wir in dieser Generation leben würden, schreiben, damit wir wissen, was jetzt geschehen wird. Aber Ungläubige haben keinen Zugang zu diesen Dingen. Sie haben zu viel Verstand und zu wenig Geist, zu viele Bücher und zu wenig Bibel. Und das ist die große Not. Dem Herrn sei schlicht und einfach Dank gesagt, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass wir zu denen zählen dürfen, die von Herzen glauben. Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und die Kritiker, die können uns nur dabei behilflich sein, noch besser zu glauben, noch überzeugter zu sein. Uns können sie nur leid tun, wenn sie den Heilsplan Gottes nicht begriffen haben. Bruder Russ hat zwei herrliche Lieder gewählt und hat uns schon angesprochen, O zünde, Geist des Herrn, so wie du einst getan, noch einmal nah und fern ein mächtig Feuer an. Lass jedes Jüngers Herz in heißer Lieb erglühen und stell sie allerwärts der Welt zum Zeugnis hin. Das ist wirklich unser aller Wunsch und Gebet. Es gibt, wie gesagt, Menschen, die der Herr hinzuführt. Ich habe einen Brief mitgebracht. Da kam ein junger Mann am Sonntag in Zürich in die Versammlung, wenn ich mich erinnere, ein Lehrer von Beruf. Und er schreibt hier, Ich lese nur einige Zeilen. Es ist mir ein großes Anliegen, nach der großen und erbaulichen Botschaft vom Sonntag, 26.02. im Volkshaus, Ihnen von Herzen für den Dienst dem Herrn zu danken. Ich bin zum ersten Mal dabei gewesen, durfte aber schon vorher durch einige Schriften vom gesegneten Bruder William Branham erbaut und erleuchtet werden. Es ist wunderbar und ich habe überhaupt keinen Widerstand oder Anfechtung. Und dann kommt ein herrlicher Satz. Gott, der Herr, ließ es in mir Licht werden. Dank sei ihm dafür. Also wir sehen, dass der Herr noch ruft. Menschen kommen zum ersten Mal und ein sehr netter junger Mann, weiter schreibt er, er habe ein Gerät gehabt und wollte die Predigt aufnehmen, um dann später darüber urteilen zu können. Und siehe da, Gott sprach zu seinem Herzen und wie er selber bezeugt, ist es Licht geworden auch bei ihm. Unser Herr spricht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Ich möchte heute einige Schriftstellen lesen, um uns die vollbrachte Erlösung noch einmal vor Augen zu führen, damit Freude am Herrn unsere Stärke wird und wir von ihm aus dieser Gelähmtheit gehoben, auf höheren Grund gestellt werden und neu gesegnet und ihn neu erleben. Ehe ich zum Römerbrief gehe, möchte ich doch noch kurz auf Sprüche 10, Vers 17 und 18 eingehen, sehr wichtig. Es sind nicht nur Sprüche, sondern göttliche Weisheit ist darin verborgen und auch geoffenbart für diejenigen, die sich das Wort zu Herzen nehmen und dadurch ansprechen lassen. Wer Zurechtweisung beachtet, befindet sich auf dem Wege zum Leben. Wer aber Warnungen unbeachtet lässt, geht irre. Wer Hass in sich verbirgt, hat Lügenlippen. Und wer üble Nachrede verbreitet, ist ein Tor. Die Sprüche sollte jeder lesen. Und besonders günstig sind sie für alle Jugendlichen, die vor vielem bewahrt bleiben möchten. So viel Lebensweisheit, wie in den Sprüchen enthalten ist, das genügt für ein ganzes Leben. Kommen wir zu unserem Thema über unseren geliebten Herrn und Heiland, über die vollbrachte Erlösung, über das, was uns auf Golgatha zur Verfügung gestellt wurde, was für uns, ja unseretwegen, dort geschehen ist. Wir haben die Stellen mit Sicherheit schon immer wieder gelesen, aber dann taucht die Frage auf, ob wir das wirklich im Glauben so haben aufnehmen können und Gott dafür danken, nämlich für das, was er an uns getan hat. Ich beginne mit Römer Kapitel 4, das bekannte Wort von Vers 24. Römer Kapitel 4 von Vers 24. Sondern auch um unsretwillen, denn auch uns soll es angerechnet werden, uns, die wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Es ist beides geschehen. Unsere Übertretungen sind von uns genommen worden. Unsere Strafe, unsere Sünde, unsere Schuld, der gesamte Fluch, der uns getroffen hatte, ist auf ihn gelegt worden, auf das Lamm Gottes, von dem Johannes dann sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das Gesetz hatte uns verurteilt und deshalb musste Christus unter das Gesetz getan werden, um diejenigen, die unter dem Gesetz waren, loszukaufen und den Fluch des Gesetzes auf sich zu nehmen und uns dann aus dem Gesetz in die Gnade hinüberzunehmen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Selbst wenn wir einen Fehler begehen, den das Gesetz verurteilt, darf das Gesetz uns nicht mehr verurteilen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Und ich meine, dass wir gerade diesen Punkt herausstellen müssen, um dem Feind die Handhabe zu nehmen und immer wieder zuzuschlagen, uns herunterzureißen und vielleicht zu knechten, als wären wir noch unter dem Gesetz. Christus ist des Gesetzes Ende, er ist des Gesetzes Erfüllung, er hat jeder Forderung, der wir nicht nachkommen konnten, der ist er nachgekommen und hat uns somit freigekauft und in die Gnade versetzt. Wir können nur eins haben, entweder Gesetz oder Gnade. Und wer speziell den Hebräerbrief liest und den Römerbrief und dann die Galaterbriefe, wenn man diese Kapitel liest, dann bekommt man einen Überblick von dem, was Gott in Christus tatsächlich getan hat, nämlich uns eine völlige Erlösung geschenkt, eine Versöhnung mit Gott, der in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Hier steht's geschrieben, dass er ihn um unsere Übertretungen willen in den Tod gegeben hat und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Es geschah wirklich alles, was nur geschehen sollte und geschehen konnte. Als unser Herr ausrief, es ist vollbracht, da war es in der Tat vollbracht. Unsere Schuld und Sünde war gesühnt und vergeben. Ein anderes Opfer ist für Sünde nicht mehr nötig. Er hat sich ein für allemal geopfert und ist mit seinem heiligen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, um jetzt für uns als hoher Priester einzutreten, wenn irgendetwas nicht gereimt wäre oder vor Gott nicht recht wäre. Nicht Mose klagt uns an durch das Gesetz, Christus spricht uns frei, der das Gesetz erfüllt und die Gnade über uns kommen ließ. Schon Johannes hat sagen können, aus seiner Gnade oder aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Paulus hat Abraham als Vorbild, als Beispiel genommen, um uns vor Augen zu führen, dass kein Mensch etwas hinzutun kann, sondern dass es alles Gottes Erwählung, Gottes Berufung, Gottes Verheißungen, Gottes Gnade ist, die uns zuteil geworden ist. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 24, so werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher während der Zeiten der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. Amen. Gott hat das getan. Und wir müssen uns im Glauben aufschwingen. Und das, was Gott getan hat, nicht nur für wahr halten, sondern durch den Glauben als uns geschenkt, an uns vollbracht betrachten. Wir müssen Gott durch Glauben ehren. Es heißt ja wörtlich, dass dieses ein Sühnemittel ist, das durch den Glauben wirksam ist. Vers 25 in Römer Kapitel 3. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt. Glauben wir oder glauben wir nicht? Schieben wir es vor uns her oder haben wir es tatsächlich erlebt? Die Rechtfertigung, so haben wir es schön aus dem Munde Bruder Brenhams gehört, bedeutet, dass Gott uns so sieht, als hätten wir nie etwas getan, das uns von ihm getrennt hätte. Vollkommen gerechtfertigt. Nichts wird angerechnet, sondern Gott hat alles gesühnt, vergeben und hat uns neues, ewiges Leben geschenkt. Aber wirksam ist diese Sache, die Gott uns geschenkt hat, nur durch den Glauben. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und wenn wir Jesus Christus als den Gekreuzigten, als den Begrabenen und Auferstandenen verkündigen und ihn in den Mittelpunkt stellen, wie es hier geschrieben steht, und bezeugen, dass er unsere Versöhnung ist. Er ist unsere Versöhnung. Und deshalb ist dieses nur durch den Glauben wirksam. Der Unglaube lässt uns in unserem alten Zustand. Der Glaube nimmt uns heraus und macht aus Menschen Kindern Gottes Kinder. Der Unglaube zittert und meint, ja, wird Gott mir noch vergeben? Und der Glaube spricht, Gott hat vergeben. Gott hat gesühnt. Gott hat sich mit der Welt vereint. In Kapitel 4, Vers 7 steht ja das herrliche Zeugnis. Römer Kapitel 4, Vers 7. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Nicht erst werden. Nun heißt es hier glückselig. Wenn ein Mensch glückselig ist, dann müsste man es ihm ansehen können. Ein Mensch, der glücklich ist, der braucht es nicht noch zu sagen. Er hat irgendeinen Grund. Er freut sich. Man sieht's ihm an. Irgendetwas ist passiert, worüber er Freude hat. Der Mensch freut sich ja nicht, weil nichts geschehen ist, sondern er freut sich, wenn oder dass etwas geschehen ist. Nun wird hier gesagt, glückselig sind die. Wollen wir doch nun einander mal ein wenig anschauen. Was von dieser Glückseligkeit an uns und um uns zu sehen ist. Glückselig, so sagt es hier Gottes Wort, sind die, ja wer, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Wollen wir das heute nicht so im Glauben annehmen und sagen, Herr, du hast es uns in deinem Worte verheißen und geschenkt. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren und wir schauen von uns weg und schauen auf den Herrn. Und sehen ihn als den Gekreuzigten, als den Mann der Schmerzen, der unsere Schuld und Sünde auf sich geladen hat. Amen. Und glauben vom Herzen, wie es hier geschrieben steht, dass er und sein vergossenes Blut ein wirksames Sühnemittel ist. Es geht eine Wirkung davon aus. Eine Auswirkung muss da sein, wo Menschen gläubig werden, wo sie Versöhnung mit Gott erleben, wo sie Vergebung empfangen. Da muss eine Auswirkung sein. Da kann man nicht da sitzen und die Sache nur von Ferne betrachten. Da muss im Herzen ein Quell aufbrechen. Der Geist Gottes muss uns Golgatha verklären. Und wenn wir es dann so durch den Glauben erfasst haben, dass es ein wirksames Sühnemittel ist, nicht nur eine Sühne, die nicht wirksam wäre, sondern eine Sühne, die sich auswirkt bei denen, die von ganzem Herzen an die vollbrachte Erlösung glauben. Amen. Bruder Geidertz ist unter uns derjenige, der am meisten den Glauben hervorhebt. Und wir sollten es uns wirklich alle merken. Nur der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott hat wirklich alles auf die Glaubensgrundlage gestellt. Wer nicht glaubt, wird zuschanden. Wer glaubt, kann nicht zuschanden werden. So steht's geschrieben. Wir müssen uns wirklich entscheiden, ob wir Gott glauben wollen oder ob wir an uns selber herumtun möchten bis ans Ende. Wir wollen Gott von Herzen glauben, auch daran glauben, wie hier geschrieben steht, ihn hat Gott in seinem Blute. Es geht also über Golgatha. Nicht über das, was ein Priester oder ein Pastor sagt oder tut. Keine sakrale Handlung, eine Handlung Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Mittel hingestellt. Sofern wir zum Glauben kommen, wird die Sache wirksam. Wer nicht glaubt, dem kann auch Gott nicht helfen. Mit all seiner Liebe, Geduld und Gnade. Gott kann nur dem helfen, der glaubt. Ihr könnt Johannes 3, Vers 16 lesen. Ihr könnt viele Bibelstellen lesen. Die bekannteste und die den Kern direkt trifft, steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel im 24. Vers. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, merkt ihr, worum es geht? Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber wenn wir glauben, dass er, der ich bin, ist und dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat, dann können wir nicht in unserer Sünde sterben. Wir sind ja aus unserer Sünde genommen worden, beziehungsweise unsere Sünde ist von uns genommen worden. Amen. Und auf ihn gelegt. Und nicht nur die Sünde, sondern auch die Strafe. Die Strafe war auf ihn gelegt. Heute soll eine Auswirkung in unserer Mitte vonstatten gehen. Eine Auswirkung der vollbrachten Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Heute wollen wir Gott durch Glauben ehren. Heute wollen wir uns auf die Seite des Siegers von Golgatha stellen. Und dem Feind, der ja besiegt ist, die Stirn im Glauben bieten. Es ist wahr, was hier geschrieben steht. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt. Wer hat diese Auswirkung des Sühnemittels durch den Glauben schon erlebt? Heute? Heute soll vom ersten bis zum letzten jeder wirklich erfasst werden. Geliebte, es ist nicht ein Mensch, der das sagt. Gott sagt es in seinem Worte. Und wenn geschrieben steht, glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind, dann lasst uns doch einander fragen. Glauben wir von ganzem Herzen, dass Gott unsere Übertretungen vergeben und unsere Sünden zugedeckt hat, ja oder nein? Ja, Amen, Amen. Wir glauben's von ganzem Herzen. Und ihr werdet sehen, dass der Glaube diese Sühne in Tätigkeit versetzt und wirksam werden lässt, wie wir gelesen haben. In Vers 8 steht, glückselig ist der Mann, dem der Herr Sünde nicht anrechnet. noch nicht mal anrechnet, auch wenn es sie getan hat, nicht anrechnet. Das ist auf Golgatha geschehen. Menschen mögen anrechnen. Gott kann keine zweite Rechnung ausstellen. Er hat eine Rechnung gemacht. Er hat ein für alle Mal abgerechnet. Oder soll er ein zweites Mal abrechnen? Das geht nicht. Gott hat ein für alle Mal abgerechnet. Glaubt ihr das? Ich glaube es. Da war eine große Rechnung zu bezahlen. Die Schuld der ganzen Welt war zu begleichen. Die Rechnung hat niemand bezahlen können. Er hat sie bezahlt. Er hat sie beglichen. Und hat dann noch etwas getan, was ich sehr schön finde. Da war ein Schuldschein. Und ihr wisst ja, wenn ein Schuldschein ausgestellt wird, dann ist da eine Sache zu begleichen. Und damit der Teufel diesen Schuldschein nicht noch packt und dann den Gläubigen vorhält, ist der Schuldschein zerrissen und mit an das Kreuz geheftet worden. Amen. Amen. Das ist Erlösung. Das ist Vergebung. Das ist Gnade. Das ist Heil. Wenn der Teufel kommt und da mancherlei auf den Schein schreibt, dann könnt ihr im Getrosten, vielleicht soll ich es euch vorlesen, aber ich glaube ja, dass alle die Heilige Schrift so gut kennen und auch wissen, dass in der Tat der Schuldschein zerrissen wurde. Wer weiß, wo steht, ich habe es vor einigen Tagen noch gelesen. Nicht nur, dass die Sünde vergeben wurde, sondern auch der Schuldschein. Kolosser 2, ich habe es vor mir. Kolosser 2, hier steht, wir lesen von Vers 13. Kolosser 2, von Vers 13. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht. Glaubt ihr das?
Amen.
Glaubt ihr das?
Amen.
Dass wir in ihm waren, mit ihm gekreuzigt wurden, mit ihm begraben worden sind und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen, wir leugnen sie ja gar nicht. Sie waren ja da in Hülle und Fülle. Aber sie sind nicht mehr da. Amen. Sie sind nicht mehr da. Sie sind von uns genommen. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat.
Amen.
Merkt ihr, was Gnade ist? Gnade Gottes offenbarte sich in Vergebung. So sehen wir es hier. Dadurch, Vers 14, dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete.
Amen.
Er hat ihn weggeschafft, ans Kreuz geheftet, nicht mehr aufzufinden. Er kann keine mehr vorgehalten werden. Und dann heißt es auch weiter in Vers 15, nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Das ist Erlösung, das ist Gnade, das ist Heil und das ist Versöhnung mit Gott. Glückselig sind die, denen die Übertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Uns als Menschen, die wir schon länger gläubig sind, muss das noch so verkündigt werden. Und warum? Weil wir die Erlösung wahrscheinlich durch Offenbarung noch nicht so sehen, wie Gott sie sieht. Wir sehen uns oft noch in unserem alten Zustand. Gott sieht uns durch Golgatha im neuen Zustand. Gott sieht nicht das, was die Sünde aus uns gemacht hat. Gott sieht das, was er durch Wiedergutmachung und Erlösung aus uns gemacht hat, nämlich Söhne und Töchter Gottes. Durch Abraham hat Gott uns für das Neue Testament einen Hinweis, eine Belehrung, einen Anschauungsunterricht in einer ganz wunderbaren Weise gegeben. Von ihm heißt es in Römer 4, Vers 20, trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Das geschah mit Abraham. Und das im alten Bunde. Wer es genau nachliest, wird feststellen, dass Abraham keine gläubigen Menschen um sich hatte, keine gläubigen Eltern. Er selber kam ja aus Ur in Chaldea und seine Vorfahren dienten Göttern. Abraham hat mit dem Moment der Begegnung mit Gott dem Herrn einen total neuen Anfang gemacht. Er glaubte Gott. Heute kann jeder mit Gott einen neuen Anfang machen. Er muss aber glauben. Und ehe wir glauben können, muss uns die Verheißung aus dem Worte geoffenbart und gezeigt werden. In Römer, im 5. Kapitel, im 1. Vers steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aus Glauben gerechtfertigt worden sind. Es gibt Menschen, die glauben ihr Leben lang und sie wissen nicht, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht, Frieden haben oder nicht. Es geht um den Glauben, der aus der Predigt des Wortes Gottes kommt. Um den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Um den schriftgemäßen Glauben. Wie hier geschrieben steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, für die Menschen zu einfach. Sie möchten immer etwas tun, um vor Gott bestehen zu können. Was hat der Mensch tun können? Absolut nichts. Gott hat seinerseits alles getan und hat das gesamte Erlösungswerk auf die Grundlage des Glaubens gestellt. Wer glaubt, wie ich es vorhin schon sagte, kann nicht und wird nicht zu Schanden werden. Wer nicht glaubt, der wird in seiner Sünde sterben. Wer aber glaubt, der wird gerechtfertigt und erkennt, dass er aus der Sünde genommen wurde und aus der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe hineinversetzt wurde, wie ja auch geschrieben steht. Wie oft Sollen wir das einander noch zurufen? Wie oft soll es uns noch gesagt werden? Wann werden wir glücklich darüber sein, dass Gott uns begnadigt hat? Wann wird Glückseligkeit unsere Seele durchströmen? Wann himmlische Freude über das, was Gott an uns getan hat, über uns kommen? Ihr Lieben, wir müssen aus dem Unglauben herausgerissen und in den Glauben hineinversetzt werden. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer glaubt, dass Gott da ist und sich ihm naht, dem wird er's vergelten. So steht's im Hebräerbrief geschrieben. Wir glauben doch nicht nur, dass Gott da ist. Wir glauben doch, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Wir glauben, dass Gott uns alle Schuld und Sünde vergeben hat und uns mit sich selber versöhnte. Wollt ihr noch mehr? Das genügt. Und wenn wir darüber froh werden und dankbar sind, dann wird der Geist Gottes über uns kommen. Wir alle und auch die beiden Lieder waren ja in diese Richtung weisend, dass der Geist Gottes über uns kommen soll. Ihr Lieben, ich bin kein Neuling im Reiche Gottes. Ich habe einiges erlebt. Die meisten Geistestaufen geschehen da, wo gläubig gewordene Menschen sich über die Erlösung anfangen zu freuen, wo sie beginnen, das Blut des Lammes zu rühmen und nochmal zu rühmen, zu danken und nochmal zu danken, zu preisen und nochmal zu preisen. Und während sie sich des Herrn und der Erlösung erfreuen und Gott preisen und anfangen zu jubeln und in die Anbetung hineinkommen, dann reicht die Anbetung plötzlich ein wenig höher, als wir sie vielleicht heben können. Und Gott kommt uns zu Hilfe. Und unser Geist wird in den Geist Gottes gehoben. Und der Geist Gottes kommt über uns. Und wir beginnen ihn zu loben und zu preisen in anderen Sprachen. Es ist nicht das Bitten und nicht das Betteln um den Geist, wodurch es geschieht, sondern der Lobpreis, die Anbetung, die Dankbarkeit für das, was Gott an uns getan hat. Und ihr werdet sehen, das führt zum Ziel, denn da setzt der Glaube ein, der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk, der Glaube an die Versöhnung. Und dann wird sie wirksam. Sie wird ein wirksames Sühnemittel für uns alle. Und wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, dann ist das, was uns trennte, ja hinweggenommen. Es gibt ja Menschen, die sich versöhnen, nachdem sie Streit hatten. Und wir waren ja mit Gott im Streit. Es war ja keine Verbindung da, kein Gespräch möglich. Aber dann kam die herrliche Versöhnung am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir heute in dieser Stunde damit beginnen, Gott von Herzen für das zu danken, was auf Golgatha geschah, wird der Geist Gottes über uns alle kommen. Nicht nur die Übertretungen vergeben, sondern zu unserer Rechtfertigung ist unser Herr auferstanden. Wenn er nur gekreuzigt, gestorben und begraben worden wäre, dann hätten wir uns mitsamt unserem Glauben auch begraben lassen können. Er ist gestorben, er wurde begraben, er ist zur Hölle hinuntergefahren, er hat das Gefängnis gefangen geführt, er hat den Tod besiegt und die Hölle überwunden und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, gestorben, um uns zu vergeben, auferstanden, um uns die von Gott bewirkte Rechtfertigung vor Augen zu führen. Haben wir das begriffen? Haben wir das verstanden? Gekreuzigt wurde er in Schwachheit. Als Mensch, denn Gott kann er nicht sterben. Er rief sogar aus, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Er starb als Menschensohn um der Menschenkinder willen. Er war aber Gottes Sohn, um uns zu Gottes Kindern zu machen. Wir können das nicht erklären, aber wir glauben es von ganzem Herzen. Aber nach seiner Auferstehung sah es anders aus. Ungläubigen offenbarte er sich von da an nicht mehr, nur den Seinen. Er hatte vorher gesagt, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Nur die Gläubigen haben ihn nach seiner Auferstehung gesehen, die Ungläubigen nicht. So ist es auch heute. Aber der Punkt, um den es geht, ist doch folgender, dass wir doch ein für allemal erkennen und annehmen, was Gott getan hat. Beginnt nicht, und wir wollen nicht damit fortfahren, an uns und mit uns irgendwie das Ziel erreichen zu wollen, an uns herumzuarbeiten, einfach glauben, dass es geschehen ist, damit die Sühne wirksam werden kann. Ja, dass der Glaube die Auswirkung nach sich zieht und in unserem Leben offenbar werden lässt. Der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Wer an Jesus Christus, den Auferstandenen, glaubt, der hat keinen toten Glauben, sondern einen lebendigen Glauben. Der Herr ist um unserer Sünden willen gestorben. Sein Blut hat die Schuld bedeckt. Zu unserer Rechtfertigung ist er auferstanden, um uns das neue Leben aus Gnaden zu schenken. Im Tode hat er mit dem alten Leben abgerechnet, mit der Schuld, mit der Sünde, mit allem hat er abgerechnet, hat alles auf sich genommen und ist damit in den Tod gegangen. Er hat es aber auch da gelassen. Er hat die ganze Schuld, die ganze Sünde, den Fluch, alles hat er genommen, ist damit gestorben. Es ist im Tode geblieben. Auferstanden ist er zu unserer Rechtfertigung, um uns vor Augen zu führen, dass derselbe Jesus, der zwar gestorben ist, aber auferstanden ist. Und was sagte er? Rühre mich nicht an. Es war etwas geschehen. Er war auferstanden, um uns vor Augen zu führen, dass wir Anteil an seinem Auferstehungsleben haben. Man könnte in diese Gedanken sehr tief hineingehen. Wollen wir es heute von Herzen glauben und annehmen, was Gott in Christus getan hat, und darüber froh werden und ihn preisen und dem Satan nicht mehr gestatten, uns immer herunterzureißen und zu sagen, du hast das und das getan. Das stimmt ja gar nicht. Satan ist ein ganz alter Lügner. Gott ist wahrhaftig. Und wir glauben nicht das, was Satan uns vormacht. Wir glauben das, was Gott in Christus getan hat.
Amen.
Und wenn der Satan uns sagt, du bist schuldig, dann kann man ja, wenn man sich auf ein Gespräch einlassen möchte, sagen, ja, das war einmal, aber es ist nicht mehr. Wir sind nicht schuldig, wir waren schuldig. Wir sind gerettet worden. Begreift ihr den Unterschied?
Amen.
Wir waren sündig, wir waren schuldig, wir waren verloren, wir waren von Gott getrennt. Das hat ja alles gestimmt. Aber seit Golgatha stimmt das alles nicht mehr. Seit Golgatha sind die Fernstehenden Nahestehende geworden. Feinde sind Freunde geworden. Verlorene sind Gerettete geworden. Menschenkinder sind Gotteskinder geworden durch Golgatha. Und wenn der Feind kommt und alles Mögliche sagt, dann könnt ihr es ja zugeben und sagt, ja, das war. Aber das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Es ist alles neu geworden. Die meisten Gläubigen möchten da schon einen Schritt zu weit gehen. Sie möchten schon, dass die Beine neu sind, die Hände neu und der ganze Leib neu. Passen würde uns das ja. Aber damit müssen wir noch ein bisschen warten, bis das geschieht. Aber eins glaube ich von Herzen, dass Gott uns neues Leben, ewiges Leben aus Gnaden geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dass er uns aus dem Tode in das Leben hinübergenommen hat. Dass unsere Schuld vergeben, unsere Sünde gesühnt, dass alles beglichen wurde und wir vor Gott gerechtfertigt dastehen. Und wenn der Feind jetzt noch auf uns zeigt, ich meine, lasst euch nicht mit dem Feinde ein, das tut nicht gut. Aber eins könnt ihr sagen, Satan, weiche hinter mich. Ich bin erlöst, ich bin gerechtfertigt, stelle keinen neuen Schuldschein aus. Der Schuldschein wurde ans Kreuz geheftet. Er wurde weggeschafft. Und so wie Gott uns in Christus vergeben hat, so dürfen wir auch einander vergeben. Und wenn wir schon bei dem Punkt der Vergebung sind, lasst es mich euch sagen, nur wer wirklich Vergebung von Gott empfangen hat, kann von Herzen seinem Bruder und seiner Schwester vergeben.
Amen.
Wer noch nachträgt, anrechnet und schuldig macht und sagt, hör mal das und das. Ein solcher Mensch hat noch nicht erlebt, was es bedeutet, von Gott begnadigt und Vergebung empfangen zu haben. Wir sollen einander annehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Wem von euch hat der Heiland Vorwürfe gemacht? Wen hat er zwischengenommen und hat euch ausgequetscht? Und wie das, Verzeihung, manche in ihren Ämtern da tun. Was hat er getan? Er hat uns mit Gott versöhnt. Wem hat er einen Vorwurf gemacht? Wem von euch? Wem? Wie dankbar können wir sein für die vollbrachte Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn. Und weil das so ist, dürfen wir glücklich und selig sein. Wir dürfen uns freuen, dass unsere Schuld zugedeckt, unsere Sünde vergeben, dass wir erlöst worden sind. Wie ein Liederdichter singt, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Heute wollen wir Golgatha wirklich aus göttlicher Sicht sehen und das Sühnemittel in seinem Blute wirksam werden lassen durch den Glauben. Und durch den Glauben werden wir Gott ehren. Und der Glaube wird Wunder tun. O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Verheißung, Glaube und Erfüllung liegen immer zusammen. Lasst mich noch aus Römer 5 diesen herrlichen Vers lesen, Vers 19. Römer 5, Vers 19. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Gott hat, wie gesagt, den Schaden gut gemacht. Wir brauchen nur noch zu glauben, es anzunehmen und uns darüber zu freuen. Lasst euch vom Feinde nichts rauben oder irgendetwas einflüstern. Ja, vielleicht ist keine Gnade mehr für mich und so weiter. Ihr wisst ja, der Feind kommt mit den verschiedensten Gedanken. Dem einen kommt er so und dem anderen kommt er anders. Weist ihn ab. Hört gar nicht zu. Bleibt auf der Seite Gottes. Steht im Glauben. Und widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wir dürfen nicht dem Feind das Wort reden, sondern müssen mit unserem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Wie vorhin schon bemerkt, der Feind ist ein Lügner von Anfang an. Zuerst hat er uns mit ins Verderben hineingerissen und dann, nachdem wir erlöst wurden, wagt er es noch, auf uns mit dem Finger zu zeigen? Nein, damit ist Schluss. Der Feind ist besiegt, der Schlange ist der Kopf zertreten, wir sind erlöst, die Schuld ist beglichen, wir sind Kinder Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Das Sühnemittel ist wirksam geworden. Wer möchte, dass es wirksam wird? So richtig wirksam. So von innen heraus wirksam. In uns wirksam. Dass der Feind einsehen müsste, hier kann er nichts mehr ausrichten. Hier hat Gott etwas ausgerichtet. Und ich sage euch, wie es ist. Da, wo Gott wirklich etwas getan und ausgerichtet hat, da wird der Feind nichts mehr ausrichten können. Er wird's versuchen. Er wird immer wieder Anlauf nehmen. Er muss scheitern. Er ist schon gescheitert. Er ist schon besiegt. Nur der Unglaube gibt ihm Mut. Habt ihr es begriffen? Nur unser Unglaube gibt dem besiegten Feind noch Mut, uns ein bisschen mit einem Schlagabtausch zwischenzunehmen. Der Glaube steht auf der Seite Gottes. Der Glaube steht da, wo Gott uns hingestellt hat. Völlige Erlösung und Versöhnung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Glückselig sind die, denen Gott die Übertretungen vergeben hat. Hat er sie dir vergeben? Dann bist du glückselig. Glückselig der Mann, dem Gott Sünde nicht anrechnet. Hat er sie dir angerechnet? Mir nicht. Mir nicht. Dir? dir auch nicht. Er konnte sie uns nicht anrechnen. Eine Rechnung genügt und sie wurde beglichen. Sie wurde nicht in den Papierkorb geworfen. Sie wurde ans Kreuz mitgeheftet mit Christus, unserem Herrn, der als Opferlamm Gottes sein Blut und sein Leben zu unserer Versöhnung hingegeben hat, damit das göttliche Leben, das in ihm war, in dem mit Gott Versöhnten und Erlösten dann sein könnte. Das Sühnemittel ist durch den Glauben wirksam. Heute wollen wir glauben. Glauben, wie die Schrift sagt, und den Herrn bitten, uns zu vergeben, wo wir gewandt und geschwankt und nicht immer in Gewissheit des Glaubens verharrt haben und so den Herrn betrübt haben, wollen wir Gott Ehre bereiten durch den Glauben an das, was er in Liebe und Erbarmen an uns getan hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht Religion, der Glaube an Jesus Christus. Denn in Jesus Christus ist Gott unser Retter geworden, wie wir oft gesagt haben. Wer Gott wirklich begegnen will, der kann ihn nicht irgendwo suchen. Der muss ihm in Jesus Christus begegnen. Amen. Er war der Einzige, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Amen. Gott war in Christo und hat uns mit sich selber versöhnt. Heute wollen wir Gott danken. Danken für das vollbrachte Werk am Kreuz auf Golgatha. Liest einmal diese Römerstellen in aller Ruhe durch und glaubt, was hier geschrieben steht. Plötzlich wird auch euer Herz zu loben und zu preisen beginnen. Plötzlich seht ihr euch so, wie Gott euch sieht und werdet mitten in die Erlösung hineingestellt. Und Gott sieht uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist die Versöhnung. Er ist unser Friede. Er unser Heil. Er unser Alles in allem. Ihm, dem treuen Herrn, der sich als Lamm Gottes dahingegeben hat, um sein heiliges Blut zur Versöhnung für viele zu vergießen. Er wirke heute durch die Predigt des Wortes und durch den Geist einen solch lebendigen Glauben, der ihn preist, der auf höherem Grunde steht, der im Geiste anbeten kann und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Glaubt ihr alle, was wir gelesen haben? Glaubt ihr alle, dass wir versöhnt sind, dass unsere Schuld beglichen wurde, dass er zu unserer Rechtfertigung auferstanden ist? So gewiss er starb, hat er uns vergeben. So gewiss er auferstanden ist, ist Rechtfertigung Gottes uns zuteil geworden. Das ist wahrer biblischer Glaube. Nicht im Grabe begraben, sondern auferstanden mit Jesus Christus, unserem Herrn, um mit ihm in einem neuen Leben zu wandeln. Gott ist bereit, uns dieses neue Leben aus Gnaden zu schenken. Aber wie beginnt's? Indem wir begreifen, dass das alte Leben das Ende gefunden hat und dass wir mit Christus gekreuzigt wurden, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden sind. So kann neues Leben in uns als Versöhnte beginnen. Nicht glauben, dass es erst geschehen wird, glauben, dass es schon geschehen ist. Und es wird uns zuteil werden. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Und dazu gehört das alttestamentliche Wort. Wohl dem Volke, das jauchzen kann. Wohl dem Volke, das den Herrn, seinen Gott, kennt. Wir kennen Gott und sind von ihm erkannt worden. Wir sind sein Eigentum. Und heute wollen wir uns nicht bitten lassen, ihm den schuldigen Dank darzubringen. Heute wollen wir alle gemeinsam dem Herrn für das danken, was er getan hat. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten.
Treuer Gott,
Halleluja.
Wir danken dir inniglich,
Halleluja.
Für dein teures und heiliges Wort.
Halleluja.
Herr, wir haben nicht
Gott.
Märchen gehört,
mein Gott.
Wir haben die Wahrheit gehört.
Amen.
Wir haben Amen. Dein Wort gehört,
Amen.
Herr. Wir wissen, Herr, was für uns geschehen ist.
Halleluja.
Am Kreuzestamm auf Golgatha.
Oh, Jesus.
Wir wissen, Herr,
mein
dass
Jesus.
Unsere Sünden,
Halleluja.
Unsere Schuld
Halleluja.
Und alles vergeben
mein
ist.
Gott.
Wir sind frei geworden.
Amen. Amen.
Herr, sollte oh, noch Gott. Jemand unter uns sein,
mein Gott.
So bitten wir gemeinsam
ja, Herr.
Für diesen Betreffenden,
oh, Gott.
Dass du ihn frei
oh,
machen
Gott.
Möchtest
ja, Herr.
Und die Gewissheit
ja.
ihm in sein Herz hineinlegen,
ja,
dass er dein Eigentum ist, sobald er dein
Halleluja.
Wort angenommen hat
ja, Herr.
Und seine Sünden
mein
bekannt
Jesus,
hat
mein
und
Jesus.
Einsieht, Herr,
mein
dass
Herr.
Du den Preis bezahlt hast
Halleluja.
Am Kreuzestamm auf Golgatha.
Halleluja.
Wir alle, Herr,
Halleluja.
Prüfen uns noch einmal.
Mein Gott.
Sehen, Herr,
mein Gott.
Dass wir einmal ferne von dir waren.
Mein Gott.
Aber jetzt sind wir zu Nahestehenden geworden. Wir geben darum dir die
Halleluja.
Ehre und den Preis und den Ruhm und die Anbetung. Denn nicht von uns
mein
aus, Herr,
Gott.
Ist es geschehen,
Halleluja.
Sondern durch deine Gnade,
Amen.
Durch dein Kommen
mein
und durch
Jesus.
Dein Gehen,
mein
durch dein
Jesus.
Sterben
ja,
und durch deine
ja,
Auferstehung
Halleluja.
Sind wir zu neuen Menschen
Halleluja.
Geworden.
Halleluja.
Halleluja. Preis
mein
und Dank,
Jesus.
Ruhm und Anbetung
oh
deinem wunderbaren Namen.
Halleluja.
Nun bitten wir dich inniglich, segne uns auch in heute
mein
Nacht,
Gott.
Herr.
Ja,
sei
Herr.
Du mit uns
mein
und führe
Gott.
Uns auch morgen wieder im Segen zusammen.
Ja, Herr.
Wir bitten darum, Herr, hilf
mein
uns
Gott.
Allen. Halt du auch deine schützenden
mein
Hände
Gott.
Über uns, o oh Herr,
ja, Herr,
und segne uns. Wir
mein
bitten es
Gott.
In Jesu Namen. Amen.
Amen.